Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werle. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems.
Und mein Name ist Klaus Werle. Hallo.
We are back. Back in Podcastland. Wir haben das letzte Mal gesprochen über
Partys mit Nachbarn.
Und ich wollte nochmal, ich habe beim letzten Mal ganz vergessen, dich zu fragen, Klaus. Wir haben über unvergessliche Partys gesprochen. Was waren so eine, vielleicht eine Party, an die du dich überhaupt nicht gerne dran erinnerst, zurückerinnerst?
Also, die eigentlich sind ja die schlimmsten Partys, im Nachhinein die besten Partys. Mhm. Wenn man sich an je weniger man sich erinnert, desto besser muss die Party gewesen sein. Aber eine Party, an die ich mich noch gut erinnere, war die, wo ich DJ sein durfte. Mhm. Für, ich würde mal sagen, 20 Minuten. Dann kam mein WG-Kumpel und sagte, Klaus, das hast du super gemacht bis jetzt. Aber jetzt würden die Leute gern tanzen, also lass mich mal. Okay. Das fand ich nicht so cool.
David Guetta kriegt ja für 20 Minuten, der legt ja auch manchmal nur für 20 Minuten auf. Ich meine, der würde, vielleicht kannst du es so für dich.
Das ist nett, dass du das sagst. Das ist das Narrativ, das ich ab jetzt wählen werde.
Ja. Wir wollen heute über eigentlich etwas sprechen, was so Party im ganz, ganz kleinen Sinne ist, nämlich über Spieleabend bei Nachbarn. Klingt erstmal wahnsinnig dröge, sagt aber total viel aus über, ja, eigentlich so die Seele, Einblick in die deutsche Seele beinahe, so Spieleabend beim Nachbarn. Und genau, wir wollen einfach mal versuchen, folgende Fragen zu klären. Warum trifft man sich überhaupt zum Spieleabend? Was sagt das Spielerverhalten eigentlich über meine Nachbarn aus? Und ist Trivial Pursuit wirklich besser als Monopoly? Klaus, sag mir als erstes, was waren so deine Lieblingsspiele deiner Kindheit?
Das ist schnell beantwortet. Mein Lieblingsspiel meiner Kindheit und mein aktuelles Lieblingsspiel ist Risiko. Mhm. Länder erobern, ich meinte natürlich sagen, befreien, wie es ja seit einigen Jahren heißt. Macht wahnsinnig viel Spaß, ist ein sehr taktisches, sehr strategisches Spiel, trotzdem nicht ganz frei von Emotionen. Als Kind habe ich stundenlang Risiko gespielt mit Kumpels. Und auch heute noch spielen wir ab und zu mit dem einen oder anderen Nachbarn eine Runde. Mhm. Es gibt eine Nachbarin, die ist berüchtigt dafür, dass sie alle, die sie irgendwie angegriffen haben, gnadenlos über das ganze Spiel hinweg verfolgt, ganz unabhängig davon, welchen Auftrag sie hat. Mhm. Sie nimmt immer rosa und dann zieht sich im Laufe des Abends so eine rosarote Spur der Verwüstung und der Rache über das ganze Spielfeld.
Bist du auch so ein Typ Zerstörer oder was für ein Spielertyp bist du eigentlich?
Ich bin, glaube ich, so eine Mischung aus sehr analytisch und ab und zu werfe ich dann alle Analyse beim Haufen und agiere völlig emotional. Bei Risiko habe ich eine ganz klare Strategie, immer zuerst Australien, erst Australien und dann die Welt.
Man muss noch mal kurz erklären, worum geht es bei Risiko? Man muss die Weltherrschaft an sich reißen, oder?
Ja, man muss Aufträge, also es gibt eine Weltkarte, man hat Armeen, man muss Aufträge erfüllen, zum Beispiel befreien sie Südamerika und Europa. Und man bekommt bestimmte Bonuspunkte, wenn man einen ganzen Kontinent hat und den noch hält. Und der einfachste Kontinent, den man haben kann, ist Australien, weil es da nur einen Zugang gibt. Deswegen fange ich immer damit an. Mhm. Da das aber inzwischen alle wissen, ist es ein bisschen schwieriger geworden. Mhm.
Tricky. Ich habe auf meiner Liste noch von meinen Spielen früher mal gekramt, ganz tief in meinem Kopf. Scotland Yard, Sagaland, Scrabble, Trivial Pursuit natürlich, Spiel des Lebens. Risiko habe ich auch aufgeschrieben, wobei ich mich eigentlich eher kaum daran erinnere, dass ich wirklich gespielt habe. Dann weiß ich, bei meinen Großeltern habe ich Wetten, dass gespielt.
Als
es gab,
Brettspiel?
Es gab ein Brettspiel, Wetten, dass. Und zwar, dass man quasi gewettet hat, Wetten, dass es keiner schafft, aus einem Handtuch eine Krawatte zu knoten. Also so ein bisschen Action-Show in der Küche oder im Wohnzimmer bei meinen Großeltern, so war das.
Klingt sehr bieder, wenn ich das sagen darf. Das kein Risiko, aber Sagaland passt doch gar nicht zu dir.
Danke. Oder nein, nicht danke. Liebe Sagaland. Sagaland, ich fand das irre. Man muss durch diesen Wald rennen, muss dann immer heimlich unter den Fichten, Tannen gucken, was es da für ein Symbol ist. Das tapfere Schneiderlein. Nein, ist es der gestiefelte Kater. Und dann musste man sich irgendwie gen Schloss bewegen. Und dann war natürlich klar, wo das gesuchte Motiv ist. Aber ich spiele es heute immer noch gern mit meinen Kindern. Also darauf lasse ich nichts kommen. Und aber mein allerliebstes Lieblingsspiel,
Mad. Jetzt kommt's.
Mad. Erinnerst du dich an Mad?
Selbstverständlich.
Worum ging es bei Mad? Erklär mal kurz.
So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass es wahnsinnig lustig war. Und ja, irgendwann immer im völligen Chaos endete. Aber vielleicht kannst du also noch mal die Regeln kurz
beschreiben. Mad ist im Grunde genommen das Anti-Monopoly. Es sieht genau aus wie Monopoly. Es funktioniert nach den gleichen Regeln wie Monopoly. Basiert auf dem berühmten 80er-Jahre-Comic mit dem Protagonisten Alfred E. Neumann. Kennen bestimmt noch die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Tolle war, es geht quasi nicht darum, Geld anzuhäufen und zu akkumulieren, sondern wer als erstes sein Geld verloren hat, der hat gewonnen.
Sehr gut.
Tolle Spielidee und meine Lieblingskarte und mein Lieblingsfeld war immer, tausche Platz und Geld mit wem du willst. Das fand ich, klingt wie so ein Song von den Fehlfarben oder von Tokotronic, irgendeiner guten
klingt super, ja.
Hamburger Schule Band. So, und
wir haben zwei wichtige oder wie ich finde prägende Spiele vergessen, Therapy und die Siedler von Catan.
Stimmt.
Das war ja mal eine Riesenwelle, da waren wir, glaube ich, schon nicht mehr Kinder, sondern Jugendliche, aber da gab es wahnsinnig viele Abende, die wir mit dem Ankauf von Heu und dem Bauen von Häusern und so weiter verbracht haben, und ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, was heißt Schande, aber ich hatte sogar mit meiner Frau, als wir noch keine Kinder hatten, hatten wir einen Siedler von Catan Spiel in der Version für zwei. Mhm. Das heißt, anstatt irgendwas Vernünftiges anzufangen mit unserer Freizeit als junges Paar, haben wir abends da gesessen und Siedler von Catan gespielt. Ja, du lachst. Ja. In der Liga mit Sagerland, würde ich sagen.
Ja, andere gehen romantisch essen oder ins Kino.
Eben, ihr kann jeder.
Siedler, eben. Ja. Man braucht immer auch ein bisschen Distinktionsmerkmal. Siedler von Catan war, glaube ich, auch so ein Spiel, wo es mindestens 300 Erweiterungen gab und dann stapelt sich das alles.
Absolut.
So auf 12 Billigregalen bis unter die Decke und in den Dachboden. Naja, das führt uns ja zu der Frage, warum treffen wir uns eigentlich zum Spieleabend mit unseren Nachbarn? Man könnte ja sich einfach treffen und sich unterhalten oder an die weiße Wand starren und Farbe beim Trocknen zugucken. Machen wir aber nicht, weil es langweilig ist. Man könnte auch einen Film gucken, macht man natürlich auch. Aber warum, was ist eigentlich der Reiz an so einem Spieleabend? Warum machen wir das?
Ich glaube, Spielen generell ist einfach was Spaß macht, weil es diese Mischung hat, einerseits aus Wettbewerb und Regeln und irgendwas erreichen wollen. Andererseits ist es eben, wie man so schön sagt, nur ein Spiel. Und ich glaube, gerade für Nachbarn ist es eine optimale, möchte mal sagen, Einstiegsdroge ins Kennenlernen. Mhm. Denn Nachbarn sind ja Schicksalsgemeinschaften. Man sucht sich ja nicht aus, mit wem man Nachbar ist, sondern man wird sich quasi zugelost vom Schicksal. Und wenn man sich dann irgendwie näher kennenlernen möchte, obwohl man nicht den gleichen Job hat, obwohl man vielleicht ganz andere Hobbys hat, ist ein Spiel eigentlich optimal. Denn man erfährt auch sehr viel über die Psyche und über den Charakter des anderen.
Ist im Grunde genommen so ein Ersatz für einen gemeinsamen Grillabend, wenn man jetzt im Herbst, Winter nicht mehr grillen mag, weil es einfach ungemütlich ist draußen, sagt man, neue Nachbarn, den reiche ich in die Hand und lade ich zum Spieleabend ein, damit ich die besser kennenlerne, oder?
Das finde ich eine gute Idee.
Okay, was passiert denn, wenn wir relativ schnell merken, dass sich sehr dunkle Seiten offenbaren, was ja sehr regelmäßig passiert? Also du hast das Spiel Therapy erwähnt, was schonungslos einfach...
Ist vielleicht als allererstes Spiel für ein Spielabend mit dem Nachbarn, würde ich abraten.
Würde ich auch sehr abraten, weil was passiert, man fräst da wirklich buchstäblich ja irgendwie nicht ein Gehirn auf, aber man guckt wirklich in den Kopf rein von Menschen und man offenbart wirklich nicht das allertiefste Geheimnis, aber man muss wirklich Leute einschätzen und das kann leider auch mal irgendwie beleidigend sein oder nicht so nett.
Richtig.
Insofern, was wären gute Einstiegsspiele? Es darf ja nicht zu bieder, nicht zu langweilig sein. Wenn mich jemand fragen würde, hallo, kommt ihr zu einem Spieleabend vorbei?
Das ist ein bisschen
das
Problem.
Damit man nicht einschläft, was soll man spielen?
Das ist ein bisschen das Problem. Spiele sind irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich glaube nach wie vor, dass Risiko ein gutes Spiel ist, weil es schnell erklärt ist. Einige Spiele haben ja die Tendenz, dass man erstmal zwei Tage die Anleitung studieren muss und dann noch einen halben Tag aufbauen muss. Risiko ist schnell erklärt. Ich glaube auch, dass Monopoly einfach super ist, weil es nach wie vor alle kennen.
Ich würde niemals zu Monopoly kommen, weil ich immer verliere. Was sagt das über mich und meinen...
Du hast zu viel Mad gespielt.
Ich habe zu viel Mad gespielt.
Das gefällt noch die Strategie von Mad.
Ja, stimmt.
Und was natürlich auch sehr gut ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind Kartenspiele. Auch sehr schnell erklärt. Auch schlichte Regeln, aber wahnsinnig viel Varianz. Das würde ich auch gut finden. Es hat auch irgendwie was Erwachseneres als ein Brettspiel.
Okay. Erzähl mal von deiner Doppelkopfrunde. Du hast irgendwie so eine Doppelkopfrunde.
Wir haben ein paar Doppelkopfrunden, die aber alle sehr, sehr selten und sehr wenig regelmäßig tagen. Mhm. Es ist interessant, Doppelkopf ist ja ein Spiel für Paare, die gerne streiten und dabei Publikum haben. Und das passiert in den unterschiedlichsten Abstufen und man lernt dabei nicht nur was über den Charakter von einem Einzelnen, sondern auch über den Charakter einer Beziehung. Also wie gehen Paare miteinander um? Schreien sie sich an, wenn jemand Trumpf gespielt hat, obwohl das nicht sollte? Verzeihen sie sich, wenn jemand was Falsches gemacht hat und so weiter und so fort? Also Doppelkopf kann wahnsinnig emotional sein, aber auch wahnsinnig viel Spaß machen.
Spielst du Doppelkopf mit deiner Frau?
Natürlich.
Hat es etwas Paartherapeutisches für euch beide, wenn ihr...
Ich würde eher sagen, das Gegenteil.
Es werden eher peinliche Momente offenbart, wenn...
Also nach jedem Doppelkopfabend eine Paartherapie würde es, glaube ich, wieder auf Null bringen.
Oh, okay.
Schön. Wir sind beide, meine Frau und ich, wir sind beide eigentlich ruhige Typen, aber beim Spiel bricht es aus uns heraus. Und
das Ventil,
was das Ventil.
Inneren Dämonen rauslässt.
Ein wichtiger Punkt, Spielen ist ein Ventil. Das ist ja auch bei Nachbarn so. Man lernt sie kennen und dann merkt man, dass er mal ein ganz schöner Kotzbrocken beim Risiko oder beim Doppelkopf. Aber die meisten Menschen sind ja dann, wenn das Spiel vorbei ist, wieder ganz anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass Menschen ausrasten beim Spiel, das Spiel ist vorbei und dann steht man wieder mit ihnen in der Ecke und trinkt gemütlich ein Bier.
Ja, das ist so dieses Phänomen, was man vom Profifußball kennt. Eben 90 Minuten lang gibt es auf die Knochen und haut sich da irgendwie gefühlt bei jedem zweiten Tackling irgendwie ein Wadenbeinbruch irgendwie rein und dann Schiri pfeift ab, High Five, man tauscht das Trikot und trinkt vielleicht sogar noch gemeinsam Bier bei der Dopingprobe.
Richtig.
Klingelprobe.
Richtig.
Wer weiß. Okay, wie kann ich denn quasi meinen Kindern mal vermitteln, dass sie sich beim Mensch ärgerlich nicht keinen Nervenzusammenbruch bekommen? Weil das ist also eines der großen Mythen, die ich nie verstanden habe. Kriegt man, glaube ich, gar nicht hin, oder?
Kindern erklären zu verlieren, ist wahnsinnig schwierig.
Okay, sparen wir uns vielleicht mal auf für eine Einzel.
Ich bin noch nicht der richtige Lehrer, fürchte ich.
Okay.
Erzähl doch mal, wann hast du denn deinen letzten Spieleabend
gehabt? Mein letzten Spieleabend ist gar nicht so lange her. Ich hatte im Sommer habe ich eine schöne Hausboottour gemacht mit unseren Nachbarn zusammen.
Oh, sehr gut. Das passt jetzt
fast. Eine schöne Hausboottour in der nördlichen Uckermark, wunderbar. Und was macht man abends auf einem Hausboot? Man ist auf sehr engem Raum, einfach zusammen. Man macht einen Spieleabend. Und wir haben zusammen Scrabble gespielt. Und Scrabble habe ich wirklich das letzte Mal gespielt, als ich, glaube ich, 16 war. Ich musste kurz mich nochmal auffrischen, wir sind die Spielregeln. Mhm. Und dann haben wir Scrabble gespielt und es war interessant. Ich dachte, ich hau alle weg. Hab mit Ach und.
Wie kommst du darauf? Nein.
Ich, der Wortgewandt, Wortakrobat, dachte, ich schüttel die alle ganz schnell ab, meine Widersacher, hab dann aber echt krachend verloren, weil ich diese Systematik einfach zu spät verinnerlicht habe. Man kann ja Worte miteinander kombinieren und doppelter Wortwert, dreifacher Wortwert etc. Aber ich fand es total interessant, bei meinen Nachbarn einfach zu sehen, wer wie tickt und das war für mich auch eine Erfahrung zu sehen, man offenbart wirklich so ein Stück seiner Seele, ein Stück seines Charakters durch ein Spiel. Man macht sich ein Stück weit ein bisschen nackig.
Ja, das stimmt. So. Welche Seiten hast du denn neu kennengelernt bei deinen Nachbarn? Was wusstest du vorher noch nicht?
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mein Nachbar Marc, von dem ich gedacht habe, okay, der arbeitet in so einer Fotoagentur, der kann so ein bisschen Fotos bearbeiten, sehr gut mit Photoshop umgehen, der hat uns wirklich alle komplett lang gemacht. Und ich hätte niemals gedacht, dass der so wortgewandt und so kreativ mit Wörtern umgeht. Seitdem ist er in meinem Ansehen einfach sehr gestiegen.
Er weiß es im Alltag gut zu verstecken, seinen Umgang mit Wörtern.
Ja, ist jetzt auch nicht wortkarg, aber da hat er wirklich nicht gegeizt mit Qualitäten, weil klar, es geht um Wettbewerb, man will gewinnen. Und ich war schon zutiefst beeindruckt.
Das ja, klasse.
Das ist ja auch das Schöne beim Spielen, man entdeckt andere Seiten, weil seinen Nachbarn, bei den Spielpartnern und auf einmal tun sich da ganz neue Welten auf oder man lernt so Talente kennen. So jemand, der kann zum Beispiel total gut ich spiele zum Beispiel gerne Tabu.
Oh, Tabu ist ein tolles Spiel. Ja, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Tabu ist übrigens ein super Spiel, um es mit Nachbarn zu spielen.
Oh ja.
Würde ich sagen. Auch schnell erklärt, hat was mit Sprache zu tun. Ich liebe Tabu.
Ich finde, Spiele haben auch so was Eventmäßiges. Ne? Also wenn Heinz Strunk hat ja mal gesagt, Raclette ist die Event-Gastronomie des kleinen Mannes.
Sehr schön.
Und es ist also, wenn wir jetzt Käse-Raclette essen, dann fühlt sich das fast so an wie so ein, Saravina Palazzo-Abend. Und ich glaube, das gilt für viele Brettspiele auch. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist abends in so einer, Samstagabend-Game-Show und alles fokussiert sich, man hat so einen Tunnelblick und man steigert sich da wahnsinnig rein. Also es ist
ja ein bisschen auch ein Ausbruch aus dem Alltag. Also für Menschen, die jetzt nicht jeden Abend feiern gehen bis nachts um vier, ist es ja auch schon auch genau ein Event, was Besonderes. Plus man trinkt gerne mal ein Gläschen Wein dazu, auch nicht den schlechtesten. Man wird etwas lockerer, entspannter. Trotzdem hat man durch die Regeln ein Korsett, man hat ein Ziel. Aber das Schöne ist, wenn man es nicht erreicht, ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Spiel, dann macht man die nächste Flasche Wein wieder auf.
Dann wird daraus dann das schöne Spiel.
Ein Spiel haben wir auch noch nicht betrachtet, ist aber auch sehr gut, um eine Beziehung zu Nachbarn zu etablieren, wie auch immer diese Beziehung dann aussieht. Ich sag nur, Wahrheit oder Pflicht?
Wahrheit oder Pflicht ist ein super Spiel. Es kann ein sehr, sehr brutales Spiel sein, wenn man, also, naja, es führt eigentlich zu der Frage zurück, warum spielen wir gerne? Als Kinder spielen wir gerne, weil wir natürlich unsere Kreativität entfalten müssen, das Gehirn muss wachsen, etc., etc. Als Jugendliche spielen wir eigentlich immer noch gerne, aber wir machen also Spiele wie Wahrheit oder Pflicht oder Flaschendrehen.
Ja.
Ist aber eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil wir wollen eigentlich Mädels kennenlernen. Mädels wollen Jungs kennenlernen und da ist das Spiel die Brücke.
Aber nicht mit Zunge.
Nicht mit Zunge, ja. Aber ich glaube tatsächlich, mein erster Kuss, vielleicht war mein erster Kuss wirklich bei Flaschendrehen. Das heben wir uns auch nochmal für eine andere Folge
auf. Das müssen wir nochmal tiefer
recherchieren. Der erste Kuss in der Nachbarschaft oder so. Aber ja, ich meine, vielleicht wäre sowas Wahrheit oder Pflicht mit Nachbarn, vielleicht wäre das ein guter Weg, ein gutes Spiel.
Da kann man auch ganz neue Universen erschließen, zum Beispiel, wer räumt dann nachher auf, wer macht den Abwasch,
ja.
Bis hin zu Küssen und Ähnlichem, kann ja auch ganz neue, okay. Auch das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge.
Ja. Ich meine, also es kann in die Hose gehen, aber vielleicht einfach mal als Experiment, kann man es mal ausprobieren.
Absolut, genau. Absolute Empfehlung. Erst Tabu, dann Wahrheit oder Pflicht.
Und sag mir noch, was würdest du sagen, wenn mein Nachbar überhaupt keinen Bock auf den Spielabend hat? Was für ein Spiel sollte ich an den Start bringen, damit er doch irgendwie Lust bekommt? Wie kann ich Neugier bei ihm wecken für einen Spielabend?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja Menschen, die gar nicht gerne spielen. Meiner Erfahrung nach kriegt man die auch nicht dazu. Ein Spiel für Menschen, die nicht gerne spielen, schwierig. Hast du eine Idee?
Nein, aber man kann es natürlich herleiten oder ein bisschen provozieren, wenn man natürlich sagt, es gibt ganz tolles Essen. Wir haben ein 83er Chateau Rothschild aus dem Keller geholt. Sowas kann man natürlich irgendwie mit Nachbarn ein bisschen mit ködern, aber ansonsten, ich glaube, man muss einfach ausprobieren.
Ich glaube auch.
Man muss einen gesunden Mittelweg finden. Wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ich habe als Rausschmeißer, habe ich mir noch die Mühe gemacht herauszufinden, was war eigentlich das allererste Brettspiel der Menschheit?
Ich tippe auf Schach.
Ich muss kurz ins Archiv, ich gehe mal kurz in den Weinkeller. Ich
habe nämlich neben dem Chateau Rothschild, David.
Ja, hier im Weinkeller. Ja, da ist die Flasche.
Wunderbar. Vorsicht, Nero.
Hier habe ich sie gefunden. Und zwar das erste Spiel, das wurde bei Ausgrabungen in den 1920er Jahren von britischen Wissenschaftlern gefunden. Und zwar im früheren Mesopotamien.
Ja.
Quizfrage, wo ist das?
Irak, Iran.
Sehr gut. Sehr gut.
Trivial Pursuit war ich immer super.
Wow. Das spielen wir mal lieber nicht zusammen. Genau, südlich im Irak. Und zwar das königliche Spiel von Ur. Ur war eine Stadt im südlichen Irak, in Mesopotamien. 2600 vor Christus wurde es gespielt. Ist im Grunde genommen so ein Vorgänger von das, was man später Backgammon genannt hat.
Ach, Backgammon.
Genau, mit Würfel. Also nicht einfach nur so ein Steinschere Papier und irgendwo da in so einen alten Baum da irgendwas reingeritzt, sondern das königliche Spiel von Ur. Könnte man einmal wieder da auflegen und dann irgendwie groß rausbringen.
Wäre eine gute Idee.
Wir haben das letzte Mal geschlossen mit einem Zitat aus der Pate. Ich würde dieses Mal gerne schließen mit einem Zitat von den Backstreet Boys, die nämlich einen Song hatten, der hieß, na, weißt du es?
Die hatten viele Songs.
Der hieß Quit Playing Games with My Heart. Vielleicht ein Ratgeber für das nachbarschaftliche Spiel. Lieber Klaus, ich danke dir für die Zeit.
Sehr gerne, David.
Wie immer. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Wenn Sie uns schreiben wollen, schreiben Sie an hallonachbar@ewe.de oder klicken Sie auf hallonachbar.de/die-lieben-nachbarn. Dort gibt es weitere Folgen von Die lieben Nachbarn.
So ist es. Viel Spaß beim Reinhören.
Let's play und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal.
Au revoir.
Wiedersehen.